OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Hallo und herzlich willkommen zur 164. Folge des OM Online Podcast. Mein Name ist Carsten Bohning, Leiter der OM Medien Sportredaktion und an meiner Seite heute mein Kollege aus dem Sport, Ludger Langer. Ludger, herzlich willkommen.
Ja, hallo, schön hier zu sein.
Ja, im heutigen Thementalk wollen wir über die bevorstehende Fußballsaison 2024-25 sprechen. Von der Regionalliga bis zur Kreisliga und natürlich die Damen in der Oberliga auch nicht vergessen.
1fach schnell informiert mit der E-Paper-App der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung. Genießen Sie den hervorragenden Lesekomfort. Lassen Sie sich Artikel einfach vorlesen oder lösen Sie täglich knifflige Sudokus und Kreuzworträtsel. Die zukunftsweisende E-Paper-App der OM Medien. Jetzt unter Mein OM Online oder in Ihrem App oder Play Store.
Ja, legen wir dann oben los, würde ich sagen. Ehre, wem Ehre gebührt. Blau-Weiß-Lohne hat seine Regionalliga-Saison, glaube ich, ordentlich abgeschlossen als Tabellenzehnter. Was sind die Ziele der Blau-Weißen für die kommende Serie? Muss es einstellig werden oder wie sieht es da aus?
Ja, grundsätzlich gehen sie mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison. Sie haben jetzt zwei solide Jahre in der Regionalliga hinter sich. Einmal mit Platz 9, einmal mit Platz 10, also grundsolide, keine Sorgen gehabt. Für ganz oben reicht's nicht, für ganz unten sind sie, glaube ich, zu gut. Und das ist auch exakt ihr Anspruch, dass sie jetzt wieder im gesicherten Mittelfeld landen. Wir als Sportredaktion haben sie, ja, sehen sie irgendwo im Bereich 8 bis 10 und wir haben einfach mal ein bisschen offensiver Platz 8 getippt.
Ja, hängt das auch mit den Neuzugängen zusammen? Könntest du da mal einen kleinen Überblick geben, bitte?
Ja, unbedingt hängt das damit zusammen. Lohne hat zwar einige Abgänge, es sind 9 an der Zahl, aber eigentlich ist nur mit Yannick Zamel, dessen Leihe vom VfL Osnabrück ausgelaufen ist, nur ein echter Stammspieler dabei gewesen. Es sind natürlich auch im Hintergrund einige Leute gegangen, die sogenannte Rollenspieler waren, die immer mal wieder reingekommen sind, auf die sich Coach Uwe Mölle immer verlassen konnte, das hat er immer betont. Aber ein klassischer Stammspieler, der jetzt 30 Spiele gemacht hat, ist eigentlich dann nur Yannick Zamel, der weggegangen ist. Im Gegenzug kamen spannende Leute dazu, mit Felix Schmiederer, ein gestandener Torjäger, mit Bernd Rieselmann, der nächste junge Stürmer, der vom VfL Osnabrück ausgeliehen wurde. Alessio Arambasic hat eine tolle Vorbereitung gespielt, der kam aus Reden, ein absoluter Gewinn für die Mannschaft. Also in der Breite echt gut besetzt. Sie sind sich treu geblieben in ihrer Philosophie, die Leute zu holen. Da ist nichts Wildes dabei, keine Abenteuer. Man weiß, was man hat. Und ich glaube, dass das eine gute Grundlage ist, um wieder sorgenfrei durch die Saison zu kommen.
Wie ordnest du denn das erste Saisonspiel an? Es gab ein 1:1 zum Auftakt. Ein Punkt, okay, oder hätte es mehr sein müssen, dürfen, sollen?
Ja, wir haben gestern in der Redaktion ganz spontan gesagt, als das Ergebnis da war, ein Punkt mehr als vorher. Also wenn man nicht, ist auch so eine Floskel, wo ist das Schwein für die 3 €? Wenn man schon nicht gewinnen kann, darfst du nicht verlieren. Das war so ein klassisches Spiel. Sie haben gute Chancen gehabt, hätten eigentlich, ich glaube vom Gefühl her, eher gewinnen müssen. Aber erstes Spiel auswärts in Ottensen bei einer Mannschaft im Umbruch auf Kunstrasen. Ich glaube, dass da jetzt keiner groß sich ärgert. Ein Punkt geholt und das war ein solider Start und ich glaube, dass das auch ein gutes Gefühl für die nächsten Aufgaben gibt.
Abschließend vielleicht ein kleiner Überblick über die Regionalliga selbst. Wie schätzt du das Niveau ein? Wie groß ist die Konkurrenz? Was hat sich so im Großen und Ganzen getan?
Gut, mit dem VfB Lübeck ist natürlich eine Mannschaft aus der dritten Liga gekommen, die ja sicherlich den Anspruch haben wird, auch wieder oben mitzumischen. Man hat es gleich am ersten Spieltag gemerkt, über 5.000 Zuschauer an der Lohmühle, fast 6.000 Zuschauer in Meppen und da sind wir schon beim zweiten Kandidaten, der sicherlich ganz oben mitwischen wird als amtierender Vizemeister. Das sind, glaube ich, so zwei Mannschaften, die sich sicherlich vielleicht ein bisschen vom Rest abheben werden. VfB Oldenburg immer große Ansprüche. Ich glaube auch, dass sie auch eine gute Rolle spielen werden. Es gibt, glaube ich, so eine Handvoll Mannschaften, die sich vom Rest ein bisschen absetzen werden. Diese zweiten Mannschaften, HSV 2, Werder 2, immer Wundertüten. Ich glaube, dass es einen ganz spannenden Titelkampf geben wird. Ein, zwei Mannschaften sicherlich überraschend da reinstoßen werden. Lohne, glaube ich, eher nicht.
Ja, aber wenn es denn so käme, wir würden es aushalten, nicht wahr?
Wir würden drüber berichten.
Ja, ich denke auch, ja.
Gut, dann gehen wir mal zwei Etagen tiefer in die Landesliga Weser Ems, eine Staffel, die in diesem Jahr mit 5 Mannschaften aus dem Oldenburger Münsterland vertreten ist. Und beginnen wir vielleicht mal mit den beiden Kloppenburger Mannschaften, mit dem SV Bevern und dem BV Garrel in der letzten Saison. Bevern 6., Garrel 10. Erstmal grundsätzlich vorweg, erwartest du diese Reihenfolge, also Bevern vor Garrel, auch in dieser Saison?
Im Grunde schon, ja, das muss man sagen. Also Bevern hat auch einige gute Neuverpflichtungen getätigt, hatte ja während der Saison auch der Trainerposition sich verändert. Der erfahrene Wolfgang Schütte ist gekommen anstelle eines Simon Weming, der ja dann mit seiner Mannschaft in Abstiegsgefahr geraten war. Und dann hat der SV Bevern die Reißleine gezogen, Wolfgang Schütte verpflichtet. Und das hat sich bezahlt gemacht. Die Mannschaft hat sich stabilisiert, ist dann schlussendlich sogar noch bis auf Platz 6 gekommen, nachdem sie zwischenzeitlich auf einem Abstiegsrang gestanden hatte. Und von daher, da ist ein Fundament da, auch gute Neuzugänge. Ich glaube schon, dass auch die Saisonvorgabe, die selbstgesteckte, im vorderen Drittel zu landen, machbar ist. Und damit sind wir in etwa bei Platz 5. Und da sortieren wir auch von der MT aus den SV Bevern ein.
Also für ganz oben, für Titelrennen reicht es dann wahrscheinlich nicht. Also ist der Sprung ist dann wahrscheinlich auch zu groß vom Abstiegskampf in den Aufstiegskampf.
Das sehe ich genauso und da klafft, glaube ich, noch eine kleine Lücke und es gibt dann auch genug Konkurrenz in der Landesliga, die dann höhere Ambitionen hat. Ich verweise mal auf SV Holthausen-Biene, fast schon traditionell, der ja auch fast von allen Mannschaften dann als heißer Titelanwärter gehandelt wird und aufs Favoritenschild gehoben wird. Und von daher, glaube ich, wäre auch jeder in Bevern sehr zufrieden, wenn es wieder Platz 5 werden würde.
Kommen wir zum BV Garrel. Letzte Saison 10. Ich hatte es schon erwähnt. Jetzt taucht beim Saisonziel Platz 5 auf. Ist das ein bisschen zu euphorisch, zu optimistisch? Wie schätzt du die Lage in Garrel ein?
Ja, die erste Saison war natürlich völlig in Ordnung, als Aufsteiger sich auf Platz 10 einzufinden. Du hast es geschildert, die Ambitionen sind jetzt größer. Das sehen wir etwas skeptisch bei uns in der Saisonvorschau. Es kann durchaus eine Verbesserung geben beim BV Garrel, aber wir glauben nicht, dass es dann für eine Platzierung unter den Top 5 reicht. Wir sortieren sie irgendwo auf Platz 8 um und bei ein. Und unsere Überlegung ist, dass es, glaube ich, im Sturm ein bisschen hapert. Also der richtige Knipser, wo man sagt, der garantiert dir 15, 20 Tore und schießt dir auch mal das entscheidende 1-0 in der 89. oder so, den sehen wir in der klassischen Form nicht. Und da muss sich der BV Garrel mit Sicherheit was einfallen lassen, um dann auch die nötigen Tore zu schießen. Aber auch grundsätzlich eine solide, starke Landesligamannschaft, die also ihre Ziele leicht nach oben korrigieren darf im Vergleich zum Vorjahr. Aber für die Top 5 glauben wir nicht.
Wo du gerade diese Torproblematik ansprichst, vielleicht noch, liebe Zuhörer, ein Funfact am Rande. Garrel in der letzten Saison nur 40 Tore erzielt. Das war der zweitschlechteste Wert der Liga, nämlich nur Absteiger. Fries Euthe hatte weniger Tore erzielt, nämlich 33.
Ja, und damit kommen wir schon zum VEC-Trio. Es ist ja vom Quartett geschrumpft, Euthe und dann auch noch der SV Holdorf haben ja die Landesliga nach unten verlassen müssen. Was bleibt denn von den verbleibenden dreien, dem TV Dinklage, Grün-Weiß Mühlen und Aufsteiger Vechta übrig und beziehungsweise wie sehen deren Erwartungen aus?
Ja, du hast es erwähnt, aus dem Quartett ist jetzt ein Trio geworden. Wobei wir die Reihenfolge, glaube ich, erwarten, Mühlen vor Dinklage vor Vechta. Also wenn man jetzt VEC-intern mal denkt, Mühlener, eine ganz spannende Truppe mit ihren Neuzugängen, mit ihrem ja etablierten Kader plus jetzt wirklich spannende Jungs dazu. Den Mühlenern trauen wir tatsächlich den Sprung in die Top 5 zu, ähnlich wie Bevern. Wir haben Mühlen auf Platz 4 getippt, sind uns nicht ganz sicher, ob sie tatsächlich am Ende mit Holthausen, Schütte auf Melle vielleicht tatsächlich richtig um die Meisterschaft kämpfen, aber diese Truppe gehört in die Top 5 vom Potenzial und jetzt Gesundheit aller Leistungsträger vorausgesetzt, sind wir uns eigentlich auch ziemlich sicher, dass sie dort am Ende auch landen werden.
Das hat Grün-Weiß ja auch in der Vorbereitung bewiesen, mehrere Turniersiege, unter anderem das sehr gut besetzte Vorbereitungsturnier SVH Supercup in Höldinghausen gewonnen. Also das ist kein Zufall.
Nein, sie haben sogar insgesamt alle 3 Turniere gewonnen, an denen sie teilgenommen haben, nämlich den McDonald's Cup in Holdorf noch und im Anschluss an Höldinghausen auch noch den Volksbanken Cup in Osterfeine. Haben, glaube ich, in Summe über 5.000 Euro eingenommen. Mallorca ist schon mal halbwegs gesichert, würde ich sagen. Und sie haben eine tolle Vorbereitung gespielt, haben auch im Pokal ihre erste Aufgabe erfüllt. Also das ist das ist eine gute Truppe und die müsste eigentlich in den Top 5 landen.
Mhm. Da höre ich raus, dass du den TV Dinklage etwas niedriger ansiedelst.
Ja, also nicht gravierend niedriger, also jetzt nicht zweistellig. Also ich glaube schon, dass Dinklage aufgrund ihrer Struktur unheimlich Landesliga erfahren, haben im Prinzip alles mitgemacht schon, hatten auch mal einen Hänger, sind da rausgekommen, haben Siege gelandet, mit denen keiner gerechnet hat, dann auch mal eine Niederlage kassiert, die unnötig war. Aber diese Truppe ist, ja, oder dieser Verein ist Landesliga erfahren und daran wird sich auch nichts ändern und die sehen wir halt auch auf einem einstelligen Platz. Ich glaube, für die Top 5 reicht es nicht ganz, dafür hat man mit Bjarne Korte halt seinen besten Torjäger verloren. Die Nachfolger müssen sicherlich noch beweisen, dass sie diese Lücke auf dem Niveau schließen können, aber das Potenzial ist da. Stefan Arlinghaus weiß, was er tut in der Landesliga, also ich glaube schon, dass sie am Ende irgendwo um den Platz 7, 8 ins Ziel kommen. Das wäre ja auch eine leichte Verbesserung zum Vorjahr, als sie, ich glaube, Neunter waren. Also daher glaube ich an eine sorgenfreie Saison für den TV Dinklage.
Ja, das führt uns dann zum Aufsteiger SFN Vechta. Die Sportfreunde haben ja dann schlussendlich das lange spannende Rennen in der Bezirksliga für sich entschieden und die Meisterschaft geholt. Wie schlägt sich denn die Mannschaft von Trainer Ingo Soremba in der neuen Staffel?
Das ist eine gute Frage und ich bin ganz ehrlich, mit der Antwort tue ich mich ein bisschen schwer. Für SFN spricht für mich die unglaubliche Erfahrung von Ingo Soremba, der durch seine Mühlener Zeit mit Mühlen in die Landesliga aufgestiegen, dort etabliert, halt auch weiß, was da los ist, mit allen Wassern gewaschen, total detailbesessen. Also ich glaube, dass Ingo die Truppe bestmöglich vorbereiten wird. Ich glaube auch, dass sie das Potenzial haben, am Ende über dem Strich zu landen, aber machen wir uns nicht so. Das ist natürlich ein ganz schwerer Weg für einen Aufsteiger. Das gilt für alle Aufsteiger. Das galt für alle Aufsteiger in der Vergangenheit. Und genau diese Herausforderung wird SFN auch haben. Sie gehen mit großer Euphorie in dieses Abenteuer. Ihre Anlage am Bergkeller, millionenschwer saniert, erstrahlt da im neuen Glanz. Der Verein ist tatsächlich im Aufbruch, so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Da ist richtig Bewegung drin und also wir glauben schon, dass sie am Ende überm Strich landen können.
Mhm, aber es wird schwer genug, du hast es gesagt, und die Landesliga ist ja seit vielen Jahren fast schon wieder mal in der Sollstärke von 16 dann am Start und da sind 5 Absteiger natürlich ein echtes Fund, was auf die Mannschaften wartet.
Ja, ich glaube, es sind am Ende sogar nur 4, wenn von oben keiner kommt, aber erstmal muss man, glaube ich, von 5 ausgehen und das ist schon ein ziemliches Brett und bei SFN kommen sicherlich hinzu, dass sie auch einen kleinen Umbruch machen mussten. Einige Spieler haben den Verein verlassen. Sie haben insgesamt 12 Neuzugänge. Spannende Jungs dabei, unter anderem zuletzt noch ein Argentinier, der zuletzt in Spaniens 4. Liga gespielt hat. Das muss sicherlich alles noch mal ein bisschen zusammenpassen, aber grundsätzlich wiederhole ich mich da gerne. Ich glaube, dass SFN irgendwie über dem Strich landen kann, ja.
Ja, das wäre ja, glaube ich, in vieler Leute Sinne, auch im Sinne der Bezirksligisten, um mal die nächste Stufe nach unten in der Ligengestaltung zu gehen. Kein Absteiger in die Bezirksliga 4. Das würde ja auch bedeuten, dass es da nur 2 Absteiger gäbe. Aber es gibt in diesem Jahr derer 3 in der Planung, weil die Staffel halt auf 18 Mannschaften angestiegen ist, was mit dem Abstiegen von Hansa Friseute, von VfL Eute und vom SV Holdorf zusammenhängt. Und das wird eine knackige Saison in der Bezirksliga. Wie schätzt du es ein?
Ja, allein die Tatsache, dass jetzt bei 18 Mannschaften 34 Spieltage anstehen, das wird für viele sicherlich eine riesige Herausforderung. Ich glaube, man kann nur hoffen, dass das Wetter einigermaßen bis tief in den Spätherbst hält, weil sonst wird es sicherlich extrem schwer, diese 34 Spieltage halbwegs vernünftig unterzubringen, um die Mannschaften dann am Ende auch im kommenden Frühjahr nicht zu überfordern, dass sie so viel spielen müssen. Das ist, glaube ich, für alle Beteiligten eine ganz, ganz große Herausforderung. Für die oben mitmischen wollen, die brauchen einen ganz langen Atem. Im Keller wird sicherlich bis zum Schluss spannend sein. Und da können wir uns, glaube ich, drauf freuen. Und wie schätzt du es denn ein? Wer sind denn deine Top 5? Fangen wir mal direkt damit an.
Gut, dass du die Frage so stellst und nicht nach meinem direkten einzigen Top-Favoriten fragst, weil ich glaube, es gibt eine sehr, sehr breite Spitze in dieser Bezirksliga, weil doch eine ganze Reihe von Mannschaften auch mit viel Ambitionen antreten. Natürlich werden die 3 Landesliga-Absteiger hoch gehandelt. Das ist ja, liegt ja fast in der Natur der Sache. Können wir gleich vielleicht mal ein bisschen dezidierter darauf eingehen, ob sich das so bewahrheiten soll. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, dass so Hansa Friis heute mit Sicherheit eine ordentliche Rolle spielen wird. Und der SV Altenreuther als amtierender Vizemeister möchte natürlich auch gerne ein gewichtiges Wörtchen da mitreden, wenn es um die vorderen Plätze geht. Und das Potenzial, glaube ich, haben auch beide Mannschaften. Altenreuther hat sich wieder sinnvoll verstärkt. Hansa Friis heute, musste sich jetzt natürlich erstmal neu sortieren nach dem Abstieg. Hat natürlich einiges an Bewegung im Kader gegeben. Aber es sind auch gestandene Spieler hinzugekommen. Deswegen erwarten wir die beiden Mannschaften schon in den Top 5. Und dabei sehen wir Altenreuther knapp vom Stadtrivalen Hansa. Und das wäre mit Sicherheit für den SVA schon eine super Sache, wenn die dann vor dem Erzrivalen aus dem eigenen Beritt dann landen würden. Und das sind aus dem Kreis Cloppenburg die beiden Top-Favoriten. Plus die ambitionierten Teams aus dem Kreis Vechta. Wen hast du da auf dem Zettel?
Ja, da haben wir tatsächlich drei im Angebot. Und ich nehme es gleich vorweg, der SV Holdorf ist nicht dabei. Also bei den drei Absteigern aus der Landesliga, die du gerade erwähnt hast, sehen wir Holdorf eigentlich nicht im Kreis der Top 5. Nicht, weil wir es ihnen nicht zutrauen würden, sondern eher, weil fünf andere gefühlt besser aufgestellt sind. Die beiden Cloppenburger hast du gerade erwähnt. Ich lege dann einfach mal mit unseren drei Top-Teams, den vermeintlichen Top-Teams aus dem Kreis Vechta nach. Da ist an erster Stelle der VfL Eutte zu nennen, der nach 19 Jahren Landesliga und 2 Jahren Oberliga jetzt zurück ist in der Bezirksliga und für uns auch aufgrund der starken Rückserie, wo sie ja eigentlich ihre Landesliga-Tauglichkeit bewiesen haben. Am Ende haben sie den Preis für die schwache Hinserie bezahlt. Sie sind für uns der Titelfavorit Nummer 1. Haben nahezu alle Leistungsträger gehalten, unter anderem den Landesliga-Torschützenkönig Nico Emich, der sicherlich auch in der Lage ist, 25 bis 30 Tore in der Bezirksliga zu schießen. Der Abwehrchef ist weiter dabei. Kleines Vakuum, vielleicht auf der Sechserposition nach dem Abgang von Stefan Stuckenborch. Sebastian von Meerfeld als Option auch nicht mehr da, Sören Ostmann nicht. Aber grundsätzlich ist diese Truppe wirklich, wirklich gut besetzt. Haben eine tolle Vorbereitung gespielt, Garrel an die Wand gespielt in der Vorbereitung. Christopher Cook aus Mühlen dazu bekommen, Rocco Buri aus Altenreute. Also da steckt ganz viel drin und das ist unser Titelkandidat Nummer 1, gefolgt dann von Blau-Weiß-Lohne 2 und von Rot-Weiß-Damme, die ja in der letzten Saison Fünfter und Dritter waren. Wir sehen diesmal tatsächlich Lohne 2 knapp vor Damme, also in dem Bereich Dritter, Vierter, weil ich glaube, dass die Lohner das Ganze mit ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit angehen, was das Abstellen vielleicht von Spielern aus der ersten angeht. Ich glaube, dass intern schon der Aufstieg in die Landesliga kurz- bis mittelfristig ansteht. Daher glauben wir vielleicht tatsächlich, dass die Lohner in der Lage sind, da damit zu überholen. Wie gesagt, alles auf hohem Niveau. Diese Top 5 wird eng sein. Am Ende kommt es auf die vermeintlichen Ausrutscher freitagsabends in Lastrup, Petersdorf oder Lutten an.
Freut sich keiner so richtig drauf. Ne?
genau. Aber das ist, glaube ich, unsere Fünfergruppe da oben. Und aus diesem Grund taucht dann Holdorf auch eher so im Bereich 6-7 auf.
Habt ihr denn noch irgendeinen Geheimfavoriten, wo man sagen würde, der, wenn es da mal optimal läuft, ein Team, das dann mal überraschend in die Spitzengruppe vorstoßen könnte?
Ganz ehrlich, nein. Also alles das, was aus dem Kreis Vechta noch in der Bezirksliga spielt, angeführt dann, wie gesagt, von Holdorf im Mittelfeld, Goldenstedt, Brockdorf, Amasiaspor, um jetzt mal so die eher klassischen Mittelfeldteams zu nennen, die dann nicht ganz so weit nach oben hätten. Da fällt es mir echt schwer daran zu glauben, dass da einer wirklich auf Strecke mit den Top 5, Top 3 mithalten kann. Das ist eher etwas für klassisch Mittelfeld, sorgenfrei. Aber auch da kann es ganz schnell gehen. Wir haben es letztes Jahr bei Falke Steinfeld gesehen. Ein paar Verletzte, schlechten Start. Auf einmal ist man unten drin. Also ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass es eine extrem breite Masse Mittelfeld-Abstiegskampf gibt. Da kann es jeden erwischen, da kann aber auch jeder Sechster werden. Ist zumindest mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich ist.
Ja, würde ich glatt unterschreiben. Also das ein richtiges Mittelfeld, wo man sagt, dass eine Mannschaft dann bei Zeiten sagen kann, wir haben mit oben und unten nichts zu tun, wir spielen in aller Seelenruhe die Saison zu Ende. Diese Anzahl an Mannschaften wird sehr, sehr gering sein, wenn es sie überhaupt gibt. Also ich denke auch, also wer nicht in der Spitzengruppe mitmischt, der muss auf der Hut sein, nicht durch eine Durchstrecke dann auch schnell abzurutschen und in Gefahr zu geraten.
Ja, sehr spannend wird sicherlich auch die Frage sein, gibt es wieder so eine Mannschaft, die vielleicht früh abfällt? Wir hatten im letzten Jahr ja mit Elsten eine Mannschaft, die am Ende ja nur 15 Punkte geholt hat, großen Rückstand hatte am Ende aufs rettende Ufer. Gibt es wieder so eine Mannschaft, die hinterher hechelt, oder ist es quasi ein breiter Abstiegskampf? Das ist ja auch nochmal eine neue Dynamik, die da entstehen können. Also ich persönlich sehe jetzt keine Mannschaft, die Probleme haben wird, aller Elsten. Also ich glaube, dass es viel enger sein wird.
Ja, genau, darauf zielt das Ganze auch ab, was ich vorhin ausgeführt habe. Also es ist tatsächlich so, dass kein allererster Abstiegskandidat vorhanden ist. Es gibt viele Mannschaften, die sich mit Sicherheit recken und strecken müssen, um das rettende Ufer zu erreichen. Aber aussichtslos ist es erstmal für niemanden. Und von daher haben auch alle Mannschaften das Potenzial, die Klasse zu halten. Und es wird wirklich sehr, sehr spannend zu sein, wie sich der Abstiegskampf entwickelt. Genauso wie das Titelrennen. Also es wird wahrscheinlich eine Saison mit Hauen und Stechen werden. Und mal sehen, wer sich am Ende da durchsetzt und seine Ziele dann tatsächlich erreicht.
Ja, letzter Block vielleicht beim Thema Bezirksliga. Kommen wir nochmal auf die beiden Aufsteiger zu sprechen. Aus den Kreisligen Kloppenburg und Vechta sind der SV Höltinghausen und Rot-Weiß Fisbeck aufgestiegen. Ludger, fangen wir mal mit den Höltinghauser Jungs an. Furios beim eigenen Turnier. Ein Vorgeschmack auf das, was kommt?
Es hat den Anschein tatsächlich. Also, dass der SV Höltinghausen jetzt auch den Aufstieg geschafft hat, ist auch alles andere als ein Zufall. Es gab ja im Jahr 2022 das sogenannte Jahrhundertfinale, das Kreispokal-Endspiel der beiden zur Gemeinde Emsteck gehörenden Teams SV Höltinghausen gegen den BV Büren. Das hat seinerzeit der BV Büren zwar gewonnen mit 3-1, aber da war schon zu sehen, dass sich beim SV Hölting eine Mannschaft findet und dass da eine Entwicklung vonstatten geht, die genau dazu führt, wie es jetzt gekommen ist. Also jung an Jahren, der gesamte Kader, aber sehr eingespielt mit Ralf Paschen, Trainer, der die Jungs erreicht mit seiner Ansprache. Da ist alles abgestimmt, es läuft. Die Ergebnisse beim eigenen Supercup, du hast es gesagt, da ist der SVH ja bis ins Halbfinale gekommen und erst im Elfmeterschießen an Mühlen gescheitert, hat das belegt. Unter anderem gab es ja ein spektakuläres 7-2 über den TuS Lutten. Und dann am vergangenen Wochenende beim Pokal, ja, erste Pflichtaufgabe als Bezirksligist im Bezirkspokal, den TuS Emsterkerfeld mit 4-0, ja, fast vom Platz gefegt. Da darf man einiges von erwarten und wir glauben auch nicht, dass der SV Höltinghausen irgendwas mit dem Abstieg zu tun hat. Das lässt sich so auch von dem Rot-Weißen aus Fisbeck sagen.
Vielleicht nicht ganz so mit dieser Überzeugung, die du bei Höltinghausen hast. Also ich glaube schon, dass Fisbeck, wie auch Lutten im Jahr vorher als Kreisligameister Vechta, das Zeug hat, in der Klasse zu bleiben. Sie waren ja auch schon als Vizemeister im Prinzip gleich auf mit Lutten. Das war ja ein enges Rennen. Jetzt haben sie die Meisterschaft ein Jahr später dann unter Dach und Fach gebracht. Die Truppe ist reif für die Bezirksliga. Sie muss auch zwingend aus der Kreisliga raus, dass sie sich eine Etage höher beweisen kann. Sie haben jetzt mit Simon Wulff einen neuen, jungen, total engagierten Trainer bekommen, der den Meistercoach Andreas Marischen abgelöst hat. Ja, die Truppe ist glaube ich, heiß auf die Bezirksliga, haben jetzt auch im Pokal gegen Willishausen eine ordentliche Leistung gezeigt gegen den Landesligisten. Natürlich werden sie es als Aufsteiger schwer haben, ist klar. Sie haben auch ganz klar gesagt, Klassenerhalt. Ich glaube, so diese Wucht, die Höltinghausen so in den letzten Monaten entwickelt hat, die ist vielleicht nicht ganz so da, das Potenzial für den Klassenerhalt aber trotzdem allemal. Mit Dennis Jex, einem Oberliga-Landesliga-erfahrenen Ex-Euter als Frontmann. Dazu auch zwei, drei Jungs noch aus Euter bekommen, den Kader ein bisschen breiter aufgestellt. Und wie gesagt, ich glaube, dass Simon als Coach sich da auch beweisen will auf dem Niveau. In Summe eine Mannschaft, die ja über dem Strich landen kann, keine Frage.
Mhm. Ja, auch das bestätigt ja unsere Vermutung, dass es dann wirklich eine packende, spannende Saison wird, wo die Entscheidungen womöglich erst ganz, ganz am Ende fallen. Und das wäre dann ja auch irgendwo im Sinne aller, weil Langeweile in so einer Staffel braucht ja kein Mensch.
Nee. Gut, dann, wir haben gerade über die Mannschaften gesprochen, die die Kreisliga verlassen haben, nämlich Höltinghausen und Fisbeck, pardon. Sprechen wir mal über die Kreisliga im kommenden Jahr verlassen, nämlich die Titelanwärter in den Kreisligen Kloppenburg und Vechta, und beginnen dann vielleicht mal in Kloppenburg. Lukja, was sind deine Kreisliga Top 3, Top 5? Was glaubst du, wie wird sich's da entwickeln in den nächsten Monaten?
Ja, sehr hoch gehandelt und auch mit dem erklärten Ziel, ganz oben mitzuspielen, tritt der SV Beten an. Das ist eine Mannschaft, die sich jetzt nochmal massiv verstärkt hat mit einem Torjägern wie einem Sebastian Sander, der ja vom TuS Emsterker Feld vorher SV Bevern gekommen ist. Oder auch mit einem Sascha Thale, der jetzt vom SV Bevern sich dem SV Beten angeschlossen hat und auch nicht nur als Spieler, sondern auch im Trainerbereich ein bisschen mitmischt. Also da ist schon gehörig Potenzial und Wucht dahinter und die Stoßrichtung ist ganz klar Aufstieg. Aber mit Blau-Weiß Ramsloh hat sich im Nordkreis jetzt eine zweite Mannschaft gemeldet, die auch noch ein bisschen aufgerüstet hat und da durchaus Paroli bieten könnte. Unter anderem mit einem neuen Trainer, mit Alke Zeko, dem hierzulande ja sehr bekannten Coach, der jetzt auch eigentlich ein, zwei Jahre von der Bildfläche fast verschwunden war, aber jetzt dann da wieder auftaucht. Und die Ramsloh haben sie auch eine schöne Truppe zusammengeschraubt. Also da kann man was von erwarten und ganz so einfach wird es denn nicht. Und als dritten würde ich mal die DJK Elsten nennen, die zwar jetzt ziemlich deutlich aus der Bezirksliga abgestiegen ist, aber die Grundfesten stehen dann nach wie vor. Dass die Elstner hatten ja auch gewusst, dass sie eine sehr, sehr schwere Saison in der Bezirksliga vor sich haben. Das hat sich dann vielleicht sogar noch schlimmer bestätigt als erwartet. Aber grundsätzlich fühlt sich die DJK bestimmt auch in der Kreisliga wieder wohl und kann da eine ordentliche Rolle spielen. Also das wären so meine drei Top 3 für die Staffel. Und im Kreis Vechta gibt es ja auch einige Bewerber für einen Aufstieg, oder?
Das kann man so sagen. Ja, unser Favorit Nummer 1 ist nicht der Absteiger aus der Bezirksliga Schwarz-Weiß-Osterfeine, sondern der amtierende Vizemeister, nämlich der TuS Neuenkirchen, die schon in der letzten Saison Fisbeck ein tolles Titelrennen geliefert haben. Sie sind seit 23 Spielen ungeschlagen, haben da im Prinzip schon gezeigt, dass sie auf Fisbecker Niveau spielen können. Ihnen ist so ein bisschen das ja vor die Füße gefallen, dass sie zu Beginn der Saison vielleicht nicht ganz so gepunktet haben, danach aber wie gesagt sehr konstant, haben sich ja weiter verstärkt, der Kader ist nochmal breiter geworden, also für uns der TuS Neuenkirchen mit Trainer Hacki Schwermann ja Titelfavorit Nummer 1. Und dann sind wir dann aber auch schon bei den Osterfeinern, die nach ja fast 4 Jahrzehnten, nach 38 Jahren auf Bezirksebene jetzt erstmals wieder in der Kreisliga spielen. Wir sehen sie nicht ganz als Topfavorit, aber als erster Herausforderer von Neuenkirchen. Sie sagen auch selber, dass sie möglichst schnell wieder aufsteigen wollen. Ob das direkt im ersten Jahr gelingt, habe ich persönlich leichte Zweifel. Ich habe keine Zweifel daran, dass sie oben mitmischen werden, aber ich glaube, dass in Summe Neuenkirchen ein Tick besser ist, einfach weil sie auch diese Euphorie vom letzten Jahr mitnehmen. Ja, Osterfeine auch mit dem neuen Coach Nils Unger, ehemals heute jetzt als Spielertrainer in Osterfeine aktiv, wird unterstützt von dem schon von dir genannten Simon Weming, der ja nach seinem Aus in Bevern ein bisschen durchschnaufen konnte und jetzt dann quasi in Osterfeine mit einsteigt. Also das ist so unser Top-Duo Neuenkirchen vor Osterfeine. Dahinter, ja, wie soll ich sagen, dahinter kann eigentlich ganz viel passieren. Bakum, Eute 2, Lüsche, Langförden, vielleicht eine Überraschungsmannschaft wie Mühlen 2, die vielleicht ein bisschen von der ersten profitieren können. Also so wirklich die dritte Mannschaft für diese Top 3, wie du jetzt relativ klar Elsten gesagt hast, da tue ich mich schwer. Müsste ich 5 € setzen, würde ich sie, glaube ich, auf den SC Bakum setzen als dritte Mannschaft. Also ich lege mich fest, Neuenkirchen, vor Osterfeine und Bakum.
Gut, und ich check gleich mal die Quoten für einen Tipp und dann sehen wir mal, was wir draus machen, wenn es so kommt.
Ja, liebe Zuhörer, letztes Thema, was wir hier im Themenpodcast anschneiden wollen, ist der Damenfußball. Die Oberliga Niedersachsen-West ist, was das Oldenburger Münsterland angeht, stärker vertreten, nämlich wir verdoppeln die Teilnehmerzahl. Im letzten Jahr war es der TuS Lutten, jetzt ist die DJK Bunnen dazugekommen. Ein letzter Schwenk noch in den Bereich Damenfußball. Was traust du den Damen von Sascha Anneken, der DJK Bunnen in der Oberliga zu?
Der traue ich zu, der Mannschaft, dass sie die Klasse hält und sich dann auch, glaube ich, auch ziemlich gefahrlos dann behaupten wird und vielleicht eine ähnliche Rolle spielt, wie es der TuS Lutten ein Jahr zuvor gemacht hat, nach dem Aufstieg. Und es ist eine ganz junge Truppe, aber auch schon sehr eingespielt mit vielen eigenen Talenten und Spielerinnen, die seit Jahr und Tag in Bunnen unterwegs sind. Die Neuzugänge kommen alle aus dem eigenen Stall, despektierlich formuliert. aber nicht gemeint, mit einigen B-Juniorinnen, die auch wieder viel Potenzial mitbringen. Das ist der konsequente Weg, den die DJK seit Jahren geht, die eigenen Talente zu fördern und an den Erwachsenenbereich heranzuführen. Das hat in der vergangenen Saison nach einem sehr holprigen Start, muss man sagen, super geklappt. Von den ersten 5 Spielen waren gleich 3 verloren gegangen und da war in Bund eigentlich das Thema Meisterschaft schon bei den Akten, aber dann hat die Mannschaft eine super Serie hingelegt, 19 Mal in Folge nicht verloren und schlussendlich dann auch überzeugenden Titel geholt und das auch völlig verdient. Und jetzt geht's in die Oberliga und unter anderem ist die Vorfreude auf das Derby gegen den TuS Lütten riesengroß. Und wer geht denn dieses Spiel als Favorit?
Das ist eine gute Frage. Gott sei Dank können die Spiele ja 2-mal unentschieden ausgehen. Also da tue ich mir wirklich schwer, weil ich glaube, die Euphorie, die Bunden mitbringt, ist ein Fund, mit dem sie wuchern können. Auf der anderen Seite hat Lütten schon einige Stresstests in der Oberliga bestanden. Sie sind sorgenfrei durch die erste Saison gekommen, haben regelmäßig gepunktet, waren eigentlich nie wirklich in Abstiegsgefahr, hatten am Ende ein üppiges Polster auf die Abstiegsplätze. Also ich glaube, dass das durchaus 2 Duelle auf Augenhöhe sein können. 2 OM-Duelle, die sicherlich dann auch Werbung für den Frauenfußball im Oldenburger Münsterland sind. Also das könnte eine schöne Geschichte werden. Und ich glaube auch, um das vielleicht dann abzuschließen, dass Lütten ein ähnliches Ziel hat wie Bunden auch, nämlich in der Klasse zu bleiben. Es gibt, glaube ich, eine Top 5 mit ein paar Ex-Regionalligisten, die auf Strecke dann, glaube ich, nicht zu halten sind, wo sie nicht konkurrenzfähig sind, also wie gesagt, auf die Saison gesehen, aber alles, was dann von Platz 6, 7 ist, glaube ich, ein Bereich, der Idealzustand wäre. Wenn es schlecht läuft, wird man vielleicht 9., ist dann aber trotzdem zufrieden, weil man drin bleibt. Also da wird es sicherlich spannend zu sein, wie sie da auf Dauer dann da mithalten können. Vielleicht zur Einordnung, in dieser 12er Staffel gibt es auch nur 2 Absteiger, insofern ist es ja auch für beide durchaus machbar, nachdem sich ja Eintracht Lüneburg und der FC Geestland zurückgezogen haben, brauchen also keine 3 Absteiger gesucht werden, sondern nur 2. Das ist, glaube ich, für beide Mannschaften, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber glaube ich, eine ganz günstige Konstellation.
Ja, das raubt keinen von beiden den Schlaf, schätze ich mal. Also das sind ja dann auch gute Nachrichten, auch wenn es für die betroffenen Vereine bitter ist, aber für die Konkurrenz der DJK Bunden und halt auch der TuS Lütten. Da ist es natürlich ideal, ne? Wenn du nur 2 Absteiger hast. Und das Potenzial sehe ich sowohl als auch bei beiden OM-Vertretern, dass sie dann auch mindestens auf Platz 10 landen, wahrscheinlich sogar einstellig. Aber ich stimme dir auch zu, an den Top 4, 5 gibt es nichts zu rütteln. Das sieht schon aus wie eine Zweiklassengesellschaft. Und da sind unsere beiden Vertreter dann halt in der unteren Hälfte. Aber da sehr solide und stabil dabei.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war der Themenpodcast zum Saisonstart 24/25 im heimischen Fußball. Abschließend vielleicht noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Die OM Medien Sportredaktion hat wieder 2 Sonderbeilagen zum Saisonstart produziert und auf den Markt gebracht. Am Freitag ist der Startschuss, die Beilage für den Fußball im Kreis Cloppenburg erschienen. Am Samstag folgt der Anstoß, das Pendant für den Fußball im Kreis Vechta. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen allen Mannschaften gutes Gelingen. Und Ludger, du hast das Schlusswort.
Ja, da kann ich mich doch eigentlich nur anschließen. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf eine spannende Saison mit vielen packenden Entscheidungen, die dann ganz zum Schluss erst fallen, wenn es geht. Und Triumph und Tränen liegen manchmal ganz dicht beieinander. Mal sehen, wie es diesmal wird. Es gibt auf jeden Fall genug Spannung vorab und es wird, glaube ich, eine tolle Saison und wir können uns alle drauf freuen.